Ich danke dir, dass du uns diesen Morgen schenkst, dass wir uns aufmachen dürfen in deine Gegenwart, dass du versprichst, wo zwei oder drei anwesend sind, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du ein redender Gott bist und das auch heute noch. Ja, sprich du zu jedem Einzelnen, egal wo er steht, egal wie er hierher gekommen ist. Segne du uns die Predigt. Amen. Michael, magst du uns das Startbild an die Wand werfen? Direkt das nächste. Danke. Autopanne auf der B57. Irgendwo im Nirgendwo. Langsames Auslaufen auf dem Feldweg. Nichts geht mehr. Das Auto nimmt kein Gas mehr. Es ist 17 Uhr. Es war ein langer Tag. Wir waren im Spieleland Fridolino. Drei Kinder sind müde, freuen sich auf zu Hause. Zwei Eltern sind auch müde. Alles etwas knatschig. Der Anruf beim Abschleppunternehmen offenbart, ein Abschlepper für 5 Personen und Gepäck ist nicht vorhanden. Wie sollen wir nach Hause kommen? Dazu die Fragen nach Kosten und die Tage ohne Auto und zur Werkstatt hin und zurück. Mit in diese ungute Szene ertönt die Stimme meines 5-jährigen Sohnes, zeigt zum Horizont und sagt, guck mal Mama, das ist der schönste Sonnenuntergang, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Kommt auf dem Handybild nicht so raus, aber ich habe das dann festgehalten, weil ich dachte, irgendwann werde ich darüber predigen. Jetzt ist es soweit. Keine ausgedachte Geschichte, sondern wirklich vor ein paar Monaten so passiert. Wir sind auch noch nach Hause gekommen. Danke, Tabea. Ich denke mal, dass Emil nicht so richtig die Tragweite dessen, was dort passiert ist, verstanden hat. Und er war ja auch nicht verantwortlich und er musste das Ding auch nicht bezahlen. Und dennoch sorgte allein sein Hinweis auf den schönsten Sonnenuntergang der Welt für eine Veränderung der gesamten Situation. Die Panne war nicht weg, die Panne war real. Das war meine Perspektive, die auch Berechtigung hatte. Und dennoch war es nicht die ganze Realität, nicht die ganze Wirklichkeit. Es gab mindestens noch diesen schönsten Sonnenuntergang, der auch wahrzunehmen war, auf den man auch hätte gucken können. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir kennen alle so Lebenssituationen, wo unsere Perspektive fast gefangen ist. Vielleicht gefangen vor Frust, vor Wut, vor Niedergeschlagenheit. Lebenssituationen, wo wir keine Zukunft sehen, wo keine Änderung möglich ist. Ja, ihr kennt das, diesen Vergleich, wo das Glas halb leer ist oder mindestens halb leer ist, wo nicht mehr viel geht, wo nicht mehr viel drin ist. Und wahrscheinlich hat unsere Betrachtung der Situation auch ihre Berechtigung. Wahrscheinlich geht es uns wirklich nicht so gut. Und dennoch ist das nie die ganze Wahrheit. Gibt es auch immer einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang zu entdecken. Wem es gelingt, einen Perspektivenwechsel durchzuführen und auf sein Leben und auf die Situation vielleicht anders drauf zu gucken, dem bieten sich Möglichkeiten und Chancen tatsächlich zur Veränderung, die eigene Situation anders wahrzunehmen, anders zu gestalten. Als Emil auf den Sonnenuntergang zeigte, war die Situation schon nicht mehr so schlimm und irgendwie hat es so diesen Tunnelblick durchbrochen. Und ich glaube, gerade als Christen haben wir einfach die Chance, dass wir nicht nur unsere eigene Brille tragen, unsere Perspektive des Lebens gelten lassen, sondern dass wir uns von Gott seine Perspektive aufs Leben schenken lassen. Immer wieder neu, in ganz konkreten, in einzelnen Situationen. Einfach damit zu rechnen, dass neben den ganzen Autopannen des Lebens, die passieren können und in denen wir stecken, von Gott auch immer wieder Sonnenuntergänge geschenkt werden und er unseren Blick darauf lenken möchte, unseren Fokus darauf lenken möchte, dass das Leben eben nicht nur aus Autopannen besteht. Und dass wir selbst in den größten Nöten, die uns vielleicht getroffen haben, nicht alleine sind. Ich habe gedacht, ich will heute so eine Art Patchwork-Predigt machen, das mache ich ja ganz gerne. Ich will euch 3 Geschichten aus der Bibel erzählen, wo es 3 Personen ähnlich ging. Die so das Gefühl hatten, irgendwie nichts geht mehr. Ich stecke fest, ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das gestalten soll. Ich weiß nicht, wo das Licht am Ende des Tunnels ist. Ich möchte zeigen, wie diese 3 Personen eine neue Perspektive durch Gott gewonnen haben und so ein bisschen überleiten, wie wir das heute vielleicht auch tun können. Ich habe 3 große Lebensnöte, in die wir geraten können, ausgewählt. kannst du uns, glaube ich. Und zwar die Lebensnöte Angst, Neid und Zweifel. Ob Neid eine Not ist, werden wir gleich sehen, aber ich glaube ja. Beginnen wir mit der Angst. Angst, Einsamkeit, Lebensgefahr. Eine Person droht unterzugehen. Um ihn herum toben alle Elemente. Der Wind heult, hohe Wellen schlagen um ihn herum und rollen unbarmherzig auf ihn zu. Gerade war noch alles gut. Petrus hatte Jesus auf dem Wasser gehen sehen und den Wunsch verspürt, ihm entgegenzugehen. So ein richtiger Glaubensschritt, ein Highlight des Lebens. Mutig stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Jesus schien zu lächeln. Doch irgendwie schien er schon tagelang her zu sein. Nichts war von dieser tollen Glaubenserfahrung mehr übrig. Nur kurz wollte er sich die Wellen und den Wind ansehen, das Toben der Elemente. Nur kurz hatte er Jesus aus den Augen verloren. Wie ein schwerer Schicksalsschlag war es über ihn gekommen. Nichts und niemand konnte ihn noch retten. Er sank. Oder? In seiner Not schrie er, Jesus, Jesus, hilf mir! Und Jesus streckte seine Hand aus und zog den sinkenden Petrus aus dem Wasser heraus und beruhigte das Meer. Vielleicht der eine oder andere heute Morgen hier, dem es so ähnlich geht wie Petrus oder der so eine Lebenssituation wie der Petrus kennt. Vom einen Moment auf den anderen verändern sich die Vorzeichen unseres Lebens. Gerade war noch alles gut. Gerade haben wir vielleicht einen Glaubensschritt gemacht. Gerade waren wir auf irgendeinem Highlight, haben die nächste Sommerfreizeit hinter uns gebracht und denken, boah, so muss das sein, so muss das Leben sein. Sommer, Sommerfreizeit. Ich habe coole Erfahrungen mit Gott gemacht. So ein Berg der Verklärung vielleicht. Ihr habt Entscheidungen getroffen, habt euch taufen lassen. Und dann erwischt euch das Schicksal. Dann passiert etwas und es ändert sich die Vorzeichen in eurem Leben. Alles, was gerade noch gut erschien, bedroht euch plötzlich. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Krankheit, dauerhafte Überforderung, Burnout heißt das heutzutage, negative Erlebnisse. All diese Dinge lassen uns manchmal ja, Jesus aus den Augen verlieren, woanders hinzugucken, nicht mehr zu sehen, wo Jesus steht. Manchmal verdunkelt vielleicht auch unsere eigene Schuld, ja, den Blick auf Jesus. Aber auch Gefühle wie Einsamkeit, Angst oder Depressionen können uns so übermannen, dass sie plötzlich die Vorzeichen unseres Lebens verändern. Dass wir einfach kein Land mehr sehen und nur noch die Wellen wahrnehmen, nur noch die Bedrohung wahrnehmen. Ja, und drohen zu scheitern, drohen unterzugehen, am Leben kaputt zu gehen. Ein Perspektivenwechsel in dieser Situation bedeutet, zu wissen, Jesus ist immer nur eine Handbreit entfernt. So wie Petrus das hier erlebt. Auch wenn er nichts anderes mehr sieht als Wellen, Wind und Lebensgefahr, steht Jesus nur eine Handbreit entfernt. Und in dem Moment, wo er ruft, Jesus, Jesus, hilf mir, packt Jesus kraftvoll zu und zieht ihn wieder heraus. Er darf erleben, dass Jesus immer da war, dass er ihn gehalten hat, dass er ihn wieder hervorholt, auch wenn er ihn vielleicht nicht gesehen und nicht gespürt hat. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Wenn wir uns in unserer Not, in dem Ding, die uns beschäftigen, an Jesus wenden, dann ist er da, dann holt er uns heraus. Vielleicht nicht immer so plötzlich wie beim Petrus, so mit so einem Ruck und nicht immer beruhigen sich vielleicht auch die Wellen, aber Jesus ist da und er lässt uns nicht untergehen. Er hält uns, er gibt uns seine Hand. Neue Perspektive in dieser Lebenssituation heißt, ich brauche keine Angst zu haben, denn du bist da, Herr. Mir ist das gewiss, du bist da. Du hältst mich, egal wo ich stehe, egal wie es mir geht, egal was ich gerade sehe und auch egal was ich fühle. Du bist da, Herr. Und im schlimmsten Fall darf ich einfach zu dir schreien und sagen, hol mich wieder heraus. Die zweite Geschichte aus der Bibel. Ich habe es mir mit Neid überschrieben. Jesus selbst erzählt diese Geschichte in einem seiner Gleichnisse. Er beschreibt einen jungen, fleißigen Mann, also alles ziemlich ideal, der auf dem Gut seines Vaters arbeitet. Das Glas dieses jungen Mannes ist nach seiner eigenen Wahrnehmung auch ziemlich leer. Er hat das Gefühl, nicht viel vom Leben zu haben, nicht viel mitbekommen zu haben. Gerne vergleicht er sich mit anderen und schielt über den Tellerrand. Irgendwie haben die anderen alle mehr vom Leben. Mehr Freunde, mehr Glück, sehen schöner aus, mehr Freizeit, mehr Geld. Einfach von allem mehr. Er ist derjenige, der immer zu kurz kommt. Das Leben und selbst sein Vater meinen es nicht gut mit ihm. Egal, was er tut, er kommt immer zu kurz. Und dann ist da noch sein Bruder. Bei dem ist das ganz anders. Der hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Dem geht's gut. Der hat aufgehört zu arbeiten. Der bringt das Geld in die Welt hinein. Der lebt in Saus und Braus. Dem mangelt's an nichts. Dieser Neid, dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, zerstört Stück für Stück das Leben dieses jungen Mannes. Er verrichtet seine Arbeit bitter und ohne Freude. Neid zerfrisst ihn. Und auch die Beziehung zu seinem Vater hat unter dieser Sichtweise gelitten. Eines Tages kommt sein Bruder völlig zerlumpt nach Hause zurück. Sein Vater schmeißt sich ihm an den Hals und sagt, lass uns eine Fete feiern. Dein Bruder ist zurückgekommen. In diesem Moment rastet dieser junge Mann total aus. Er beschimpft seinen Vater und sagt, hey, ich habe dir mein ganzes Leben lang fleißig gedient. Ich mache alles für dich. Und jetzt kommt dieser zerlumpte Bruder zurück und du schmeißt eine Fete. Immer nur der, nie ich. Obwohl ich so fleißig bin und dir niemals Ärger gemacht habe. Mir hast du noch nie was geschenkt. Für mich hast du noch nie was gemacht. Ich bin immer zu kurz gekommen. Gut, die Geschichte kennt ihr, ist die vom verlorenen Sohn. Die Position des älteren verlorenen Sohnes. Und ich glaube, dass dieser ältere verlorene Sohn, so wie Jesus ihn im Gleichnis schildert, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde und in uns ja auch viel, viel präsenter ist, als wir uns das vielleicht manchmal eingestehen wollen. Und auf jeden Fall viel präsenter, als es oft gut ist für uns. Wer schielt nicht gern nach dem Leben der anderen? Irgendwie haben die anderen alles und man selber kommt doch oft zu kurz, oder? Das kann ganz unterschiedliche Lebensbereiche betreffen, ganz unterschiedliche Fragen umfassen und vielleicht sogar sehr, sehr lange zurückliegen. Vielleicht ist irgendjemand da, der mit seiner eigenen Herkunft hadert. Sagt, Mensch, ich habe gar nicht die gleichen Chancen gehabt wie die anderen. Ich bin Scheidungskind. Meine Eltern sind früh verstorben. Mein Vater hat mich nicht geliebt. Meine Geschwister haben immer auf mir rumgehackt. Wir hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine gute Ausbildung zu machen. Ich hatte gar nicht die gleichen Startbedingungen wie die anderen. Deswegen ist nichts aus mir geworden. Deswegen ist doch klar, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe. Den anderen ging es immer besser. Oder wer Student ist oder in die Schule geht, der kennt das vielleicht. Der eine setzt sich 2 Stunden hin und schreibt eine 1-0. Man selber ackert 3 Monate und fliegt schon wieder durch die Klausur. Das ist doch ungerecht verteilt. Warum hat der eine so viel Grips und man selber nicht? Warum kriegt der eine das hin und man selber nicht? Das ist doch unfair. Oder manch ein Erwachsener mag vielleicht rüberschielen und sagen, Mensch, warum haben die anderen den Partner, den ich mir immer gewünscht habe oder die Kinder, die ich mir gewünscht habe? Oder wie kriegen die das hin, dass sie so gut erzogen sind und bei mir nicht? Und auch vor Senioren macht dieses Thema, glaube ich, nicht halt. Vielleicht schielt der eine oder andere auf die Gesundheit des anderen und sagt, warum ist der noch so fit? Warum kann der dies und jenes machen? Warum hat er so viel Rente und ich nicht? Kennt ihr solche Gedanken? Das ist die Perspektive des älteren Sohnes. Ich komme immer zu kurz. Die anderen haben und ich nicht. Die Antwort des Vaters in diesem Gleichnis sprengt diese Perspektive. Diese Perspektive des Ich komme immer zu kurz. Der Vater entgegnet diesem älteren Sohn, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Vater lenkt den Blick des Sohnes von dem, was er wahrnimmt, was er hat oder was er nicht hat, auf sich selbst. Er zeigt ihm, dass er sein Kind ist, sein geliebtes Kind und dass er im Hause des Vaters niemals zu kurz kommen wird. Egal, was er empfindet oder was er sieht, er wird dort niemals zu kurz kommen. Er selbst, der Vater, wird dafür Sorge tragen, dass der Sohn keinen Mangel leidet. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, weil diese Perspektive des Ich komme zu kurz, das Leben meint es nicht gut mit mir, ablegt und sich auf die Perspektive Gottes einlässt. Du bist mein geliebtes Kind, ich sorge für dich, du bist immer bei mir. Ja, der entdeckt etwas, was ins Leben führt. Der wird sein Leben in einem neuen Licht sehen und darf entdecken, ja, was Gott ihm trotz alledem geschenkt hat und vielleicht auch noch schenken möchte. Wer sein Leben so betrachtet, der darf eine neue Dankbarkeit lernen für das, was er hat und darf Bitterkeit und Neid, die letztendlich das Leben zerstören, ablegen. Ich finde, am schönsten beschreibt diese neue Perspektive, die Gott einem schenken möchte, der Psalm 23. Hier schreibt der Psalmist: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Und später im Angesicht meiner Feinde bereitest du meinen Tisch und schenkest mir voll ein. Ich weiß nicht, ob die Rahmenbedingungen des Psalmisten Anlass für diesen Optimismus, Anlass für diese Perspektive geboten haben. Er hätte ja auch schreiben können: Warum habe ich eigentlich Feinde und die anderen nicht? Warum bekomme ich immer nur Wasser? Ich will Cola und Bier. Und warum weiß ich am Abend eigentlich noch nicht, wo ich am nächsten Tag was fressen soll? Das ist ein ungutes Gefühl. Stellt euch vor, euer Kühlschrank ist immer abends leer und ihr wisst, vielleicht ist morgen früh wieder was drin, hat Gott mir versprochen. Das ist ein ungutes Gefühl. Ich kaufe lieber für die Woche ein und weiß, dass ich genug da habe. Aber der Psalmist lässt sich auf diese Perspektive ein. Mir mangelt es an nichts, weil ich einen guten Hirten habe, der mich versorgen wird mit all dem, was ich brauche. Danke, Michael. Kommt dann noch die dritte Geschichte. Ich weiß nicht, wie warm es bei euch ist. Hier vorne ist es schön warm. Okay, den Zweifel. Damit hätte er selber wirklich nicht gerechnet, dass ausgerechnet ihm das passieren muss. Er, der Auserwählte Gottes, ich meine, jahrelang war er durchs Land gezogen und hatte dem Volk die Ankunft des Messias versprochen und vorausgesagt. Er hatte Umkehr gepredigt und die Menschen aufgefordert, sich taufen zu lassen auf den, der da kommt. Irgendwie hat er doch immer einen mega guten Draht zu Gott gehabt. Schon als Kind war er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Trübsinnig dachte er zurück an die Tage, als er den Messias das erste Mal sah. Erinnerte sich, wie sicher er sich damals gewesen war, dass dieser Jesus wirklich der Messias gewesen ist. Endlich war er gekommen, um alle Menschen von der Knechtschaft der Schuld zu befreien und die alten, Jahrtausende alten Verheißungen zu erfüllen. Gott war den Menschen endlich nahe gekommen und er durfte das vorbereiten. Er erinnerte sich, wie er Jesus selbst getauft hatte, ihn, den Einzigen, der ohne Schuld war. Und dann war er Zeuge geworden, wie der Himmel sich aufgetan hatte und eine Stimme, Gott selbst, laut und vernehmlich zu Jesus gesagt hatte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Fakten, Erinnerungen, Erfahrungen, all diese Dinge, die er nicht leugnen konnte. Und dennoch hatten die in diesem dunklen Verlies, in dem er im Moment saß, keine Kraft, seine aufkeimenden Zweifel zu besiegen, seine Zweifel zu bekämpfen. Er hatte den damaligen König Herodes kritisiert und der hat ihn in dieses dunkle Loch gesteckt. Zukunft ungewiss, eher düster. Warum ließ der Messias eigentlich zu, dass es ihm so ging? Warum half er ihm nicht? Hatte er sich in ihm geirrt? Musste er weiter warten? War er vielleicht gar nicht der, für den er ihn gehalten hatte? War sein Wirken auf Jesus hin umsonst gewesen? Tagelang grübelte er. Der Zweifel nagte an ihm. Irgendwie eine tragische Geschichte, wenn man die sich so in der Bibel anguckt. Aber irgendwie, als ich so in der Vorbereitung war, fand ich, ist das eine Geschichte, die echt Mut macht. Mut macht, seine eigenen Zweifel, die man so hat, nicht zu leugnen, nicht runterzukehren, ja, nicht verbergen zu müssen. Wenn ich an Gott zweifle, bin ich überrascht, dass es mir ähnlich geht wie Johannes dem Täufer hier. Trotz alledem, was ich mit Gott erlebt habe, trotz alledem, ja, was ich erfahren habe oder wer Gott für mich ist, haben all diese Dinge, diese Erfahrungen oft nicht die Kraft, die Zweifel zu besiegen und ruhig zu stellen. Diese Geschichte von Johannes dem Täufer macht mir deutlich, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Zweifel sind eine andere Seite, eine andere Perspektive von Glauben und wir brauchen sie nicht krampfhaft zu eliminieren. Ich denke, es ist normal, dass wir als Menschen immer wieder in Situationen hineinkommen, die unseren Glauben herausfordern und vielleicht sogar in Frage stellen, unseren Glauben anfechten. Was im Verlies, aus der Einsamkeit, in der Johannes der Täufer war, sah der Messias eben anders aus, als in der Situation, wo er ihn taufen durfte, wo er ein Stück Weg mit ihm begleiten durfte. Und so ist das bei uns, so ist das bei mir auch oft. Im Alltag erlebe ich Gott oft anders als vielleicht bei meiner eigenen Taufe oder auf irgendeinem Highlight von der Worship Night oder wo man sonst so Gott erlebt. Manchmal führen uns auch unsere eigene Schuld oder Enttäuschung oder Schicksalsschläge in solche Verlies-Situationen, wie Johannes der Täufer sie hier erlebt. Und dann sitzen wir in diesem Verlies, diesem inneren Verlies und Zweifel kommen hoch. Mich beeindruckt an Johannes dem Täufer sehr, dass er sich diesen Zweifeln stellt, dass er sie zulässt und dass er den Mut besitzt, ja, mit diesen Zweifeln zu Jesus zu gehen, beziehungsweise gehen zu lassen. Er selber konnte ja nicht. Er setzt kein Sonntagsgesicht auf und sagt, hey, ich bin Johannes der Täufer, kein Thema, ich zweifle doch nicht, wird schon wieder. Nein, er gesteht sich selber und auch Jesus gegenüber ein, ich zweifle gerade, ist das wirklich der Messias? Kann das sein? Und er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt diesen Jesus fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, der Jesus angekündigt hat, geht zu Jesus hin und sagt, bist du der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gibt den Jüngern zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ja, wie so oft, manchmal ärgere ich mich darüber, dass Jesus die nötige Klarheit hier vermissen hätte, könnt ihr auch sagen, ach Johannes, was soll denn die Zweifelei? Hä? Du kennst mich doch, du hast so viel mit mir erlebt. Natürlich bin ich der Messias. Ausrufezeichen, ich bin der Messias, klar. Zweifel weg, Thema erledigt, stell dich nicht so an. Auf den zweiten Blick, glaube ich, dass Jesus bewusst so geantwortet hat, dass seine Antwort tiefer geht und dem Johannes die Chance gibt, etwas Neues zu erfahren, eine neue Perspektive einzunehmen. Jesus zwingt Johannes nicht wieder auf Linie und sagt, hey, du musst glauben. Na, natürlich bin ich ein Messias. Sondern er gibt ihm die Chance, sich selbst wieder neu aufzumachen, neue Glaubenserfahrungen zu machen, neu hinzusehen. Er nimmt Johannes in seinen Zweifeln ernst und zeigt ihm den Weg zum Glauben zurück. Zwei Dinge werden deutlich, die Jesus hier macht. Das erste, er verweist aufs Alte Testament und sagt, guck dir doch mal die Verheißung an und dann guck mich an. Wo matcht das? Wo passt das zusammen? Wie sind die alten Verheißungen? Was siehst du in meinem Leben? Was siehst du in meiner Wirkung? Schnapp dir doch mal deine Bibel und guck rein. Was steht da über mich? Was steht da über den Messias? Im zweiten Schritt fordert er Johannes ganz klar auf, hey, mach die Augen auf. Was siehst du? Was passiert da, wo ich aufschlage? Lahme sehen, Taube hören, den Armen wird das Evangelium verkündet. So, ich finde es eigentlich eine mutmachende Geschichte, auch wenn sie so tragisch ist. Diese Geschichte zeigt, wie aus Zweifel wieder Glauben werden kann. Und der erste Schritt heißt, dass Zweifel raus müssen aus dem Verlies. Dass wir Mut haben dürfen, Zweifel auch beim Namen zu nennen. Auch in einer Gemeinde, auch in einer Ehe, auch unter Freunden. Dass man nicht immer nur sagt, natürlich glaube ich, alles ist gut und Gott liebt mich. Zweifel gehören zum Leben dazu und wir dürfen den Mut haben, auch das, was wir ja, vielleicht nicht wissen, das, was wir nicht sehen, was wir gerade nicht spüren, ja, in Kommunikation zu bringen, so zu nennen, wie es ist. Und wir dürfen es zu Jesus bringen, wie Johannes der Täufer es getan hat. Und im zweiten Schritt dürfen wir uns herausfordern zu lassen, uns neu auf den Weg zu machen. So wie Jesus jetzt hier sagt, mach neu die Augen auf, guck hin, sieh, was da passiert, wo ich gegenwärtig bin, wo ich anwesend bin. Wer jemand, der so zweifelt, so aktiv und so offensiv und sichtbar, kann Gemeinde und Hauskreise eine ganz wertvolle Hilfe sein. Da, wo Menschen zusammen sind, gemeinsam glauben, ja, da kann das sichtbar werden, wo Gott den Unterschied macht, welche Wirkung eigentlich der Glaube an Gott auch hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber eins der größten Privilegien meines Jobs sind Taufgespräche, weil da genau das passiert. Ich treffe mich am Täufling und soll abklären, ob der sich taufen lassen darf, ob der richtig glaubt, ob wir den hier unter das Wasser tauchen dürfen. Und dann sitze ich da und lasse mir erzählen, was Gott in dem Leben von so einem jungen Menschen getan hat und denke, jo, stimmt, so war das. War schön damals. Wahrzunehmen, wie Gott im Leben von einem Menschen etwas bewirkt, etwas tut, etwas verändert. Wie Menschen erleben, dass Gottes Gnade in das Leben kommt, dass sie Schuld vergeben wird, dass sie ein neues Leben beginnen dürfen. Das mitzuerleben, stärkt meinen eigenen Glauben, bekämpft meine eigenen Zweifel. Also, ich lade zur Taufe ein, ich bräuchte mal wieder ein Taufgespräch. Das ist für beide eine tolle Sache. Und ich glaube, so funktioniert Gemeinde. Oder wenn wir am Abend mal hier zusammen sind und jemand gibt ein Zeugnis weiter, was er mit Gott erlebt hat. Das ist das, was Jesus hier sagt. Hey, sieh hin, was da passiert, wo ich gegenwärtig bin, wo ich anwesend bin. Das kann eure Zweifel ausräumen, beziehungsweise ihr könnt neu diese Brille anziehen, diese Perspektive einnehmen, was dort passiert, wo Gott ist. Ich komme so langsam zum Ende. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, dass er gekommen sei, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Und sicherlich hat er damit nicht gemeint, dass immer alles easy ist und dass wir nichts erleben, was wir nicht erleben wollen. Derjenige, der von sich selbst sagt, dass er das Leben sei, schenkt sich uns ganz. Er möchte in unser Leben hineinkommen. Er verändert unsere Perspektive auf das, was unser Leben ausmacht. Thomas hat zum Anfang schon gesagt, das, was wir bei den Segensgebeten uns erwünschen, dass Gottes Perspektive in unser Leben hineinkommt, dass Gottes Segen, ja Gottes Sichtweise bei uns hineinkommt, das ist, was er uns schenken möchte, dass wir nicht mit unserer eigenen Brille nur durchs Leben rennen müssen. Das möchte ich euch so in den heutigen Tag, aber vielleicht auch in die Urlaubszeit mitgeben. Vielleicht hast du so Lebensbereiche, vielleicht sind es gar nicht die drei, die ich angesprochen habe, wo du sagst, boah, mir wird ein Perspektivenwechsel so gut tun. Ich bin da so festgerannt, ich bin da so festgesetzt und ich wünsche mir, dass Gott das lockert, dass Gott neben der Autopanne auch noch einen Sonnenuntergang schenkt, dass das Leben wieder breit wird, dass ich wieder ganz hingucken kann oder dass ich vielleicht sogar komplett anders hingucken kann. Ich denke, es fängt immer an, mit dem Mut, Dinge auch auszusprechen, zu sagen, wo stehe ich gerade, wie fühle ich mich gerade, vor Gott und vor Menschen. Ja, und tatsächlich, das sich auch zusprechen zu lassen, wie Gott auf das Leben guckt, wo Gott drin steckt, wie nahe er uns steht. Dass sich das lohnt, durfte ich die letzten Wochen, fast Monate zu Hause erfahren. Damit ende ich dann auch wirklich. Ihr habt es sicherlich mitgekriegt, Emil hat sich ja Schienbein gebrochen, musste 6 Wochen wirklich bis hier ganz oben eingegipst sein. Und das sind Rahmenbedingungen, die für so einen knapp 6-Jährigen nicht unbedingt ideal sind, sag ich mal. Wer Emil kennt, der rennt ganz gern rum, der ist ziemlich lebendig und da ist so ein Gips ziemlich hinderlich. Und es hätte ihm sicherlich keiner verdenken können, wenn er den ganzen Tag irgendwie in der Ecke rumsitzt und sagt, oh, doofer Gips, der muss weg und was ist das und warum ich und Mist Inliner und keine Ahnung. Also so diese Perspektive, warum trifft es mich und warum haben die anderen das, hätte ihm keiner verdenken können. Und ich muss einfach sagen, ihm zuzugucken, macht einem einfach Lust, auch das eigene Leben nochmal so zu durchforsten, zu sagen, wo brauche ich so eine Perspektive, die ins Leben hineinführt. Ich habe von Emil nicht ein einziges Mal gehört, warum ist mir das passiert, warum habe ich so ein Pech gehabt. Nicht ein einziges Mal gehört, der Gips nervt, der muss weg. Er hat nicht einmal in der Ecke gesessen und gesagt, ich kann das nicht, sondern wir haben sogar Fußball gespielt und waren schwimmen und alles Mögliche. Irgendwie hat er eine andere Perspektive gehabt als alle anderen von außen, die vielleicht gesagt haben, armer kleiner Junge, bin was eben halt, dann mache ich das jetzt halt mit Gips. Ja, kein Thema. Das ist mir ein Bild geworden für mein eigenes Leben, dass ich nicht so pessimistisch drauf gucken will, nicht nur das halb leere Glas betrachten will und mich in meinem Selbstmitleid oder mit den Dingen, die mir passieren, einigeln möchte, sondern mir von Gott das neu schenken lassen möchte, in den Situationen, wo ich das aus mir selbst heraus auch nicht kann, dass Gott so mein Gebiet erweitert, meinen Blick erweitert und mir einfach die Möglichkeit gibt, tatsächlich auch in den Bereichen, wo es mir schwerfällt, wo ich zweifle, wo ich Angst habe, wo ich neidisch bin, tatsächlich das Leben in Fülle zurückzugewinnen, anzupacken, auszupacken und mutig voranzugehen. Ich brauche keine Angst zu haben, denn du bist da, Herr. Mir mangelt es an nichts, denn du sorgst für mich. Du bist mein Messias, das darf ich neu sehen und neu annehmen. Amen. Danke, Michael.